Ja, schönen guten Morgen euch allen. Und ja, worum geht es heute? Ein bisschen seht es ja schon. Ich habe mir gedacht, was macht so ein Gläubiger den ganzen Tag? Und ein paar Tätigkeiten, oder wie man das nennen soll, dazu heute als Thema. Leben, loben, hoffen. Leben, loben, hoffen oder loben, leben, hoffen oder in beliebiger Reihenfolge. Ja, ich fange an mit dem Loben. Und zwar ausgehend von einer Stelle aus dem Alten Testament, wo der biblische König David in seinem letzten Psalm, der aufgezeichnet ist, Psalm 150, so ähnlich haben wir heute ja schon gesungen, lobt Gott für seine großen Taten, lobt ihn in seiner gewaltigen Größe. Und manchmal denkt man sich, kann ich da mit einstimmen? Ja, gefällt mir das so leicht? Oder bin ich gerade in der Stimmung oder eben nicht in der Stimmung, dass ich jetzt Gott lobe und ihm Ehre erweise? Oder habe ich momentan gar keine Veranlassung? Ja? Habe ich eher schlechte Sachen erlebt? Kann ja auch passieren. Trotzdem sagt die Bibel, lobt Gott für seine großen Taten. Ich habe mir zuerst einmal gefragt, was heißt eigentlich loben? Und habe im Duden nachgesehen. Und loben heißt, jemanden sein Tun oder sein Verhalten mit anerkennenden Worten positiv beurteilen. Und damit seiner Zufriedenheit oder Freude Ausdruck geben. Ja. Ja, da ist wer fleißig am Sonntag. Das hätte man gar nicht so erwartet. Ja, also jemanden mit anerkennenden Worten positiv beurteilen. Das hat mir eigentlich ganz gut gefallen, weil manchmal sagt man, na, was ist eigentlich Loben? Und das ist eine ganz gute Beschreibung. Der Psalmdichter fordert das ganz einfach so. Und er gibt uns dazu ein paar Tipps. Und da gibt es auch andere Psalmen von dem gleichen Mann. Psalm 103 ist da voll davon und das war in den Liedern auch schon wieder ein bisschen angeklungen. Und er sagt, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Zum einen einmal auffallend, dass dieser Psalmschreiber sich selbst versucht zu motivieren. Er sagt, lobe den Herrn, meine Seele. Also dem war vielleicht auch nicht ganz so immer das zum Loben zumute. Und trotzdem sagt er, ja, mach das. Ich mach das jetzt. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Das ist schon mein erster Ansatz, wo man sich überlegen kann, was habe ich für einen Grund, Gott positiv zu beurteilen, Gott zu loben. Vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat. Und wir vergessen viel zu schnell, denke ich, was wir an Gutem erlebt haben. Sei es vor kurzem oder sei es längere Zeit zurückliegend, viel zu schnell vergisst man. Und das hat auch dieser König David gemerkt und deswegen hat er solche Lieder geschrieben. Und die alten Israeliten, die hatten viel Grund, Gott zu loben und zu ehren, weil sie viel erlebt haben. Ja. Danke für die Frau am Schalter, die da immer wieder Licht macht. Ja. Gut. Zu schnell vergisst man. Und wie ist es bei uns? Wir können uns auch ein bisschen anstecken lassen von dieser Einstellung, die der König David hat. Ein bisschen uns ermuntern lassen. Unsere Stimmung hin oder her. Ja. Es kann doch funktionieren, dass man sich überlegt, ja, was hat Gott getan, was habe ich erlebt, was habe ich geschenkt bekommen. Ich kenne jetzt nicht eure persönlichen Erfahrungen, was ihr so erlebt habt, an Treue oder Bewahrung oder Rettung. Ja, ich denke, auch wenn dem Fahrrad ein schlimmer Unfall widerfahren ist, trotzdem ist etwas von Bewahrung dabei. Ja. Man hat sein Bein wieder zusammengeflickt. Ja. Und er hat niemand anderen verletzt, keine anderen Personen. Das hat weniger Folgen für ihn, das ist was Positives. Oder vielleicht seht ihr da auf meinem Kopf da so ein Mal und ich bin gestürzt, ja, sozusagen am Kopf gefallen, ja, auf Beton. Und da muss man als älterer Mensch schon sehr dankbar sein, wenn es nur ein Kratzer ist. Ja. Und es ist so. Es gibt viele kleine und große Dinge, die man manchmal erlebt. Und man erlebt sowas wie Führung. Nicht? Man weiß nicht, na, wie soll es weitergehen und geht in eine bestimmte Richtung. Und im Nachhinein merkt man, ja, das war das Richtige. Und für uns Gläubige ist es dann Führung Gottes. Gott ist es, der Wege bereitet, der Türen öffnet oder manchmal auch Türen schließt. Oder ist es Freundschaft, die man erlebt? Die Familie, die Gemeinschaft, die man erlebt, all das sind Dinge, mit denen wir gesegnet sind. Und wir alle können sagen, wir sind auch gesegnet, ja, auch mit materiellen Dingen. Und es geht wirklich gut. Ja. Wir haben genug zu essen, zum Anziehen, Wohnung, Haus. Und nicht nur auf Minimalebene. Ja. Wir haben so viel Auswahl, so viele Möglichkeiten. Viel Grund zum Danken. Der Psalmdichter erwähnt in diesem Psalm 103 noch etwas. Ja. Ich möchte sagen, hier erwähnt er die größte Tat Gottes. Hier heißt es, der dir all deine Schuld vergibt. Auch das haben wir schon gesungen heute. Lobt Gott, der dir all deine Schuld vergibt. Und der Mann, der das geschrieben hat, wer die biblische Geschichte kennt, der weiß, dass dieser David doch schon einiges an Schuld im Laufe seines Lebens auf sich geladen hat. Und er hat erfahren, was das heißt, dass die Seele wieder erleichtert wird, dass Vergebung möglich ist. Und heute wissen wir noch viel mehr. Was wir auf jeden Fall wissen, Gott ist ein Gott der Liebe, da haben wir heute schon gehört und gesungen davon. Aber Gott ist auch gerecht. Und das ist für manche Leute ein bisschen ein Stolperstein. Weil was heißt gerecht? Gerechtheit, dass jeder so behandelt wird, wie es ihm zusteht. Und das heißt, auch bei uns im Leben, wenn man was Schlimmes macht, dann gibt es dafür Strafe, wenn man die Regeln bricht. Und bei Gott ist es ja auch so. Wenn man seine Regeln bricht, dann muss man mit Strafe rechnen. Und so lädt man sich Schuld auf im Leben. Aber Gott hat einen Ausweg geschaffen. Einen Ausweg aus diesem Dilemma der menschlichen Schuld, wo man scheinbar nicht rauskommt, wo man immer wieder drinsteckt. Jesus, auch das haben wir heute gesungen, muss ich sagen. Er ist am Kreuz gestorben und hat die Schuld der Menschheit auf sich genommen. Und er ist auferstanden. Das haben wir auch in dem Lied gesungen. Jesus, meine Hoffnung, lebt. Und der Apostel Johannes hat uns ein Zitat von Jesus überliefert, das sehr bekannt ist, wo es heißt, denn Gott hat die Welt so sehr geliebt, dass er seinen einzigen Sohn gab, damit jeder, der an ihn glaubt, nicht zugrunde geht, sondern das ewige Leben hat. Weil Jesus gestorben ist, hat Gott sozusagen die gerechte Strafe auf ihn gelegt und wir können sagen, ja, unsere Schuld ist bezahlt. Seine Liebe bietet uns an, das zu glauben und in Anspruch zu nehmen. Und wieder einmal eine Beziehung zu Gott aufzubauen, die vorher nicht möglich war. Ja, und wenn man jetzt mit Gott lebt oder eine Beziehung mit Gott versucht zu leben, Dann kommen wir zu unserem nächsten Punkt nach dem Loben. Wir kommen zum Leben. Wie leben wir? Wie leben wir? Wenn man schaut, wie man selber erlebt in dieser Welt und auf der ganzen Erde, so sehen wir eigentlich, das Leben des Menschen ist irgendwie gestört. Es ist irgendwie gestört. Es schaut an vielen Ecken und Enden nicht gut aus. Das muss man zugeben. Diese Störung, jetzt aus Sicht der Bibel, ist entstanden durch die Sünde. Da waren einmal die ersten Menschen, Adam und Eva, und die haben Gott misstraut. Misstrauen ist was sehr Schlimmes eigentlich in einer Beziehung. Man überlegt, man kann dem Partner, dem Freund nicht trauen. Oder man traut ihm nicht. Das ist so was Zerstörerisches, so schwer zu überwinden. Und das hat aber der Mensch gemacht und so eigentlich, kann man sagen, die größte Katastrophe verursacht. Und was passiert? Aus dem Paradiesgarten werden die Menschen vertrieben und auch das Zwischenmenschliche ist fortan geprägt durch dieses Misstrauen, durch Missgunst, durch Schmerz. Und es heißt, ja, der Mensch muss mit viel Mühe sein Leben dahin fristen. Ja, im Schweiße deines Angesichts sollst du dein Brot essen, sagt die Bibel. Ja, da ist etwas passiert und wenn man sich den Text anschaut und in den letzten Wochen haben wir da zu Hause drinnen gelesen, ganz am Anfang der Bibel, und da ist eigentlich interessant, dass nicht der Mensch verflucht ist. Gott verflucht den Menschen nicht, sondern er hat den Erdboden, den Ackerboden verflucht. Das heißt, der Mensch muss halt ein bisschen mehr Mühe aufwenden jetzt, als vielleicht vorher gewesen wäre. Aber der ursprüngliche Auftrag, den Gott den Menschen gegeben hat, der bleibt erhalten. Das heißt, der Mensch hat trotz aller Schwierigkeiten immer noch die Fähigkeit zu gestalten, was auf dieser Welt passiert und wie diese Welt läuft. Er kann gestalten, er hat den Auftrag zum Bewahren, zum Verwalten der Schöpfung. Also es ist nicht so, dass alles schlimm ist. Es sind einzelne so Bereiche des Lebens, die halt sehr schwierig geworden sind, aber trotzdem der ursprüngliche Auftrag des Menschen bleibt erhalten. Vermehrt euch, das passiert immer noch, ja. Zum Glück. Passiert immer noch. Und wir haben den Auftrag, für die Schöpfung zu sorgen. Tun wir. Manche meinen vielleicht zu wenig. Ja. Aber man kommt immer wieder drauf, ja, dieses oder jenes ist falsch gelaufen und da kann man was anderes machen. Aber jetzt gehen wir ein bisschen in unser persönliches Leben hinein. Wie soll das ausschauen? Ja, wie soll man da leben als gläubiger Mensch? Wie hat sich Gott das vorgestellt? Nun, Jesus hat eine berühmte Rede gehalten, die sogenannte Bergpredigt, das ist sozusagen eine programmatische Rede, wie sich Gott das Leben der Menschen vorstellt. Diese Bergpredigt, die würde den Rahmen sprengen heute. Und ich habe da ein anderes Bibelwort herausgesucht, was der Apostel Paulus geschrieben hat. Der hat ja in seinen Briefen da an die ersten Christengemeinden einiges ausformuliert, manches ziemlich praktisch, ziemlich knackig, sodass es eigentlich gut zu verstehen ist. Und ihr seht ja das vielleicht eh schon da stehen die ganze Zeit, was er an die Gemeinde in Kolossee geschrieben hat. Und einiges, da braucht man gar nicht sehr viel dazu sagen. Ertragt euch gegenseitig. Manchmal ist es so. Ja. Es bleibt dann nichts anderes über manchmal, den anderen zu ertragen. Vergebt einander. Das ist schon manchmal eine etwas umfangreichere Aufgabe und ein bisschen diffizil. Vergebt einander, wenn einer dem anderen etwas vorzuwerfen hat. So wie der Herr euch vergeben hat, so vergebt auch ihr. Das ist eine Anknüpfung. Ja. Alles, was wir anstehen, hat Gott uns vergeben. Können wir da nicht manche Kleinigkeiten, die wir so von anderen da ertragen müssen, auch vergeben. Vor allem aber liebt einander. Das hat die Margit schon zitiert im Korintherbrief. Liebt einander, denn die Liebe ist das Band, das alles zusammenhält und vollkommen macht. In eurem Herzen herrsche der Friede Christi. Dazu seid ihr berufen als Glieder des einen Leibes. Seid dankbar. Das Wort Christi wohnen mit seinem ganzen Reichtum bei euch, belehrt einander und ermahnt einander in aller Weisheit. Singt Gott in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie der Geist sie eingibt, denn ihr seid in Gottes Gnade. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu des Herrn. Durch ihn dankt Gott dem Vater. Aus der Passage möchte ich noch zwei Sätze herausgreifen und ein bisschen anschauen, nämlich da, wo es heißt, singt in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder, wie der Geist sie eingibt. Das ist das eine, weshalb ich das heraushebe, der Geist. Das heißt, wenn wir in dieser Welt als Gläubige leben, da stehen wir nicht allein, sondern unsichtbar, ja, es ist so unsichtbar, begleitet uns der Geist Gottes. Unsichtbar steht er uns zur Seite und kann uns helfen. Er kann uns sogar so weit bringen, dass das, was uns zuerst als unerfüllbar erscheint, ja, jetzt mit seiner Hilfe auf einmal leicht geht und quasi im Vorbeigehen erledigt wird. Und das heißt, singt in eurem Herzen Psalmen, Hymnen und Lieder. Da haben wir gedacht, ja, das wirkt sich. Warum im Herzen? Ja, ich denke, wenn ich an die Gesellschaft damals, so erstes Jahrhundert denke, ja, wie viel Zeit haben die Leute damals gehabt? Ja, haben die überhaupt sowas wie Freizeit gehabt, die Leute? Und im Römischen Reich schätzt man, dass ungefähr die Hälfte der Menschen, die dort gelebt haben, Sklaven waren. Und die andere Hälfte waren die Herren. So ungefähr. Ne? Das ist. Und was glaubt ihr, wie viel Urlaub die Sklaven gehabt haben? Ja, wie es wird halt. Ja, genau. Genau. Also, wie sollen die das dann machen? Wie sollen die das machen, wenn der Paulus schreibt, betet ohne Unterlass oder so sagt, betet ständig. Oder macht dieses und jenes und. Vieles passiert im Leben ganz einfach. Da kommen wir ja später noch dazu. Und das ist auch ausgedrückt im nächsten Satz, den ich da hervorheben möchte. Alles, was ihr in Worten und Werken tut, geschehe im Namen Jesu. Ich interpretiere das jetzt so und sage ganz einfach, wir haben nur ein Leben. Wir haben nicht hier ein geistliches Leben, wo wir in die Kirchen gehen. Und auf der anderen Seite haben wir ein profanes, irdisches Leben, da machen wir unsere Arbeit und da haben wir Staubsaugen oder im Garten arbeiten oder fahren wir in die Arbeit und erledigen dort unseren Job. Nein, eigentlich ist es nicht so. Wir haben nur ein Leben. Und in diesem einen Leben spielt sich beides ab. Die sogenannten irdischen Dinge und genauso die geistlichen Dinge. In allem, was wir tun oder sagen, ja, ganz einfach mit Gott unterwegs zu sein, sich dessen immer wieder mehr bewusst zu sein, Das ist es, was Paulus hier, glaube ich, meint. Das Leben spielt sich im Alltag ab. Und da gehört dazu Montag bis Sonntag. Wir kommen dem nicht aus. Wir leben im Diesseits, nicht im Jenseits. Und auch in diesem Alltag können wir mit Gott leben. Ja, so etwa ein paar Gedanken zum Thema Leben oder Leben als Gläubiger. Und nicht nur was Gott getan hat, verdient unser Lob, sondern auch das, was er noch vorhat. Das ist schon ziemlich beachtlich. Und so kommen wir zum letzten Thema, ja, zum Hoffen. Manche Leute in unserer Zeit denkt man sich, ja, die haben vielleicht nicht so viel Hoffnung. Und wenn man sich manche biblische Aussagen anschaut, denkt man sich, da ist von schlimmen Zeiten die Rede, von Kriegen, Erdbeben und, und. Und bei uns sind gerade die 3K interessant, Krise, Krieg, Klima. Es gibt kaum Nachrichten, wo man da nicht drüber was hört oder sieht. Und man könnte den Eindruck gewinnen, ja, wir gehen auf den Weltuntergang zu. Und manche Leute interpretieren das auch dementsprechend, weil es gibt ja auch einige Aussagen in der Bibel, die das durchaus belegen. Andererseits würde ich sagen, sind wir ein bisschen vorsichtig auch, weil seitdem diese Prophetien, diese Aussagen niedergeschrieben worden sind, sind ja einige tausend Jahre vergangen. Und ich denke, dass es gut möglich ist, dass einiges von dem, was da damals vorausgesagt worden ist, ja heute schon längst eingetroffen ist. Vieles vielleicht schon gleich in den ersten paar Jahrzehnten, nachdem das geschrieben ist, nicht? Was Jesus vorausgesagt hat. Ja, wir denken nur an die Zerstörung des Tempels, an die Christenverfolgungen unter den römischen Kaisern. Also sehr viel Schlimmes, was da vorausgesagt worden ist, ist vielleicht schon vergangen. Und vielleicht erleben wir diese schlimmen Zeiten, die da manche herauslesen aus der Bibel. Vielleicht erleben wir die gar nicht mehr in der Form. Und wir können auch andere Aussagen heranziehen und daraus ablesen, wir gehen nicht oder nicht nur auf den Weltuntergang zu, sondern auf eine zukünftige Herrlichkeit, auf eine Welt, die anders ist, die neu ist. Ja, Gott sagt sogar, er schafft einen neuen Himmel und eine neue Erde. Das heißt, die Erde, könnte man jetzt sagen, wird es immer geben. Nur halt ein bisschen anders, ein bisschen transformiert, umgestaltet. Und das Wesentliche ist, dass Gott da noch was vorhat. Wie wird das Leben auf dieser neuen Erde ausschauen? Da habe ich euch eine Passage noch aufgeschrieben aus der Offenbarung des Johannes. Dort klingt es so. Er wird alle Tränen von ihren Augen abwischen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, keine Klage, keine Mühsal. Was früher war, ist vergangen. Und wir lesen da, nicht, dass wir sozusagen in den Himmel kommen, sondern wir lesen, dass Gott auf die Erde kommt. Ich habe das erst in letzter Zeit ein paar Mal wieder so richtig begriffen. Aha, ja. Nicht wir kommen in den Himmel, sondern Gott kommt auf die Erde. Das sind auf den letzten Seiten der Bibel steht das. Gott und seine heilige Stadt kommen auf die Erde. Und Gott wird auf der Erde mit den Menschen wohnen. Habe ich sehr interessant gefunden. und irgendwie für mich auch befreiend oder erleichternd, weil wenn man so denkt, ja, man kommt in den Himmel, was passiert dort, ja, da sitze ich dort als unsterbliche Seele auf irgendeiner Wolke und singe Halleluja. Das hat mir nie so taugt so richtig, diese Vorstellung. Ja. Aber ich werde da auf der Erde wohnen, da gibt es einen Baum des Lebens, von dem kann ich essen, der spendet ewiges Leben. Gott wohnt auf der Erde und das Ganze in Frieden und Eintracht, das kann ich mir schon besser vorstellen. Und das, denke ich, ist eine ganz, ganz besondere Hoffnung. Übrigens, dass es eine unsterbliche Seele oder sowas gibt, davon liest man in der Bibel eigentlich eh nichts. Ja. Das sind so im Laufe der Jahrhunderte entstandene Ideen, ja. Aber davon liest man nichts. Mensch und Gott auf einer neuen Erde werden wieder miteinander wohnen, so wie es ganz am Anfang war im Paradies, im Garten Eden. Das ist unsere Hoffnung. Ja, komm schon zum Schluss. Ganz kurz noch einmal zusammengefasst. Was ist zu tun? Loben, leben, hoffen. Lobt Gott. Hin und wieder mal eine kurze Pause machen und sag Gott was Positives. Sag Gott was Positives. Lebt das Leben. Ja. Lebt es. Von früh bis spät in eurem Alltag. Mit Gott. Und hofft auf das Zukünftige. Ja. Es wird ein Leben auf einer neuen Erde geben. Ja. Wo es nichts Schlimmes mehr gibt. Ja. Aber auf der Erde, da kennen wir uns aus. Das ist unsere Hoffnung. Amen.